Ich lese uns den Text für die heutige Bibelstunde. Er steht in Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 12 und Vers 22 bis Kapitel 22, Vers 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron sah, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Und ab Vers 22, und ich sah keinen Himmel darin, kein Tempel daran, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn der wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, sie tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute Abend hier so frei, unverboten zusammenkommen dürfen, auf dich und dein Wort hören und diese wunderbare Botschaft aufnehmen, die wir gehört haben aus deinem Wort, dass du einmal alles neu machst und dass du alles Leid, allen Tod, alle Schmerzen, alle Schlechte, alles wirst du abschaffen und in dein Leben immerwährend das Leben hineinziehen. Danke für diese wunderbare Aussicht, die wir haben dürfen. Und so segne Rainer Wörz, der uns sein Wort heute Abend auslegt und Schenke uns ein offenes Herz und sprich du zu uns. Du weißt, was jeder von uns braucht. Danke für deine Gegenwart, dass du hier bist. Amen.
Im KZ in Auschwitz gab es eine Tafel. Da standen 9 Stücke und da stand, ich muss es jetzt aus dem Gedächtnis sagen, so etwa drauf, der Weg in die Freiheit oder der Weg zurück. Und da standen in Parallele zu der neunfachen Frucht des Geistes Dinge wie Gehorsam und Unterordnung und Einordnung und Disziplin und so weiter. Natürlich, ich meine, ab einem gewissen Punkt kam niemand mehr aus Auschwitz raus. Wenn man nicht gleich an der Rampe selektiert wurde und gleich in Gasofen marschierte, sondern in die Gaskammern, dann wurde man zugrunde gerichtet bei der Arbeit und kam irgendwie um. Die Letzten sind ja dann im Todesmarsch gestorben und es gibt nur ganz wenig Überlebende. Aber, und das haben die Überlebenden berichtet, dass es die SS-Wachsoldaten und dass es die Lagerführung nicht nur in Auschwitz, sondern auch in den anderen Lagern irgendwie immer verstanden hat, ein bisschen Hoffnung zu lassen. Und weil man immer dachte, vielleicht komme ich doch noch durch, vielleicht komme ich doch raus. Deswegen hat man sich dann nicht erhoben, hat sich nicht gewehrt, jedenfalls im Regelfall. Also das war so ein perfides, diabolisches Prinzip, dass man so tat, als gäbe es vielleicht noch eine Möglichkeit, gerade mit diesen 9 Dingen. Wenn du das machst, dann kommst du wieder raus, dann bist du wieder aufgenommen in die völkische Gemeinschaft, so hätte man das damals wohl gesagt. Hoffnung. Hoffnung gibt dem Menschen Kraft, Dinge zu ertragen. In dem Fall war es natürlich äußerst negativ und war für viele auch doch nicht zu ertragen. Manche haben sich ja dann auch selbst umgebracht, in den Elektrozaun geworfen oder sonst wie. Ganz anderes Beispiel. Gerade heute hatte ich mit jemandem zu tun, der auch schwer krank ist. Und zeitweise während der Begleitung war es dann so, dass da eine gewisse Resignation war. Und das ist eine gefährliche Phase. Man könnte ja denken, wenn man davon gar keine Ahnung hat, dass die Krankheit ist ja ein rein physisches Leiden, rein körperliches Leiden und die Psyche spielt da gar keine Rolle. Aber diese Meinung hat man schon lange nicht mehr. Ja? Sondern es spielt eine ungeheure Rolle, ob der Betreffende, die Betreffende Lebenswillen hat, ob sie Hoffnung hat, ob sie noch daran glaubt, ob sie sozusagen sich motivieren kann, ob sie kämpft oder ob sie sich aufgibt. Und die Bibel, da will ich jetzt drauf hinaus, die Bibel sagt, es ist nicht immer einfach in diesem Leben. Und die Bibel sagt, es kann auch noch ganz schön schwierig werden, das wissen wir nicht, individuell oder auch ganz generell. Aber es lohnt sich. Aber es hat ein Ende. Aber das Tunnel wird irgendwann vorbei sein und dann sind wir ganz im Licht. Und je näher wir an die Tage des Messias herankommen, seiner Wiederkunft, desto mehr dürfen wir ja schon das Morgenrot der neuen Welt ja fast nicht mehr nur ahnen, schon fast schon sehen vor unserem inneren Auge. Und es ist also etwas, dieses Hoffnung geben, in dem Fall wirklich ganz berechtigt, und dieses Hoffnung haben, das hat enorme Konsequenzen für unser geistliches Leben in unserem Kampf hier und jetzt. Wer nicht mehr hofft, wer nicht mehr auf und nach vorne blicken kann, wer resigniert, wer aufgibt, der droht unterzugehen. Nun gut, das wäre jetzt rein menschlich gesprochen, denn Gott kann durchtragen, Gott wird durchtragen und Gott sagt, niemand kann euch aus meiner Hand rauben und Gott ist immer noch mal größer. Das ist absolut klar und das haben auch viele erlebt, wo sie sich total fallen lassen haben und nicht mehr konnten und nicht mehr weiter wollten, dass Gott dann da war und dass Gott sie gehalten und getragen hat. Aber trotzdem ist es ein wichtiges Momentum in der Gemeinde, immer wieder Hoffnung und Mut zu machen und auch die Ziele aufzuzeigen. Da geht es hin. Das ist unsere Zukunft. Ja? Also, das kennt ja jeder auch von den Kindern, wenn sie kleiner sind, man fährt in Urlaub. Kaum ist man aus dem Ort raus, kommt schon die erste Stimme von hinten, wann sind wir da? Ja, sind wir schon da? Und das geht dann stundenlang manchmal und wann gibt es ein Eis und wann das und sind wir jetzt dann und so. Und dann hat man ja auch das Prinzip, dass man sagt, Hoffnung, ja, jetzt hält es noch ein bisschen durch, nachher machen wir eine Pause, dann gucken wir mal, ob es an der Gaststätte wirklich ein Eis gibt oder so etwas. Und das lässt dann die Fahrt ertragen. So, und das brauchen wir auch immer wieder, wir müssen uns sozusagen gegenseitig auch Mut zusprechen. Wir müssen uns Hoffnung machen und sagen, es lohnt sich wirklich treu den Weg zu gehen. Es ist nicht umsonst und es ist wirklich, wir sind auf der Spur, es ist nichts Ungewöhnliches, es ist nicht ein sinnloses Leiden, nicht ein zielloses Leiden, es ist nicht einfach nur ein Martyrium, das kein Ende nimmt, sondern Gott hat da alles in der Hand, auch in deinem Leben, mag es auch sehr schwer sein, aber es führt in eine Herrlichkeit, die unaussprechlich ist. Ich meine, Paulus, was er da sagt im Korintherbrief ist es, glaube ich, dass die zukünftige Herrlichkeit, das Gewicht der Persönlichkeit Gottes, die in unseren Herzen werden soll, dass das mit gar nicht verglichen werden kann mit den Leiden der Jetztzeit, das ist ja schon ein unheimlich steiler Satz. Und da muss man auch vorsichtig sein, wenn es einem gerade einigermaßen geht und der andere so richtig in der Soße sitzt und dann sagt, naja, macht ja nichts, die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert der kommenden Herrlichkeit. Das lässt sich leicht sagen, wenn man nicht mittendrin steckt. Aber es ist nun mal eben doch eine Tatsache. Und jetzt zeigt uns die Bibel, wo es hingeht. Es geht zu Jesus, es geht ins Licht. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie sich bei einem Menschen unheimlich geborgen wissen? Wenn das ihre Heimat ist, neulich habe ich von jemandem gehört, das ist eine ganz andere Definition von Heimat, dort, wo man den Bauch nicht einziehen muss, da wäre Heimat, ja, also gemeint ist, wo man nicht schauspielern muss, wo man einfach so sein kann, wie man ist, ja, aber es gibt ja, sagen wir mal, das kleine Kind oder das Kind, das hat ja ein Stück Himmel bei der Mama, ja, und so gibt es so Situationen, wenn man sehr verliebt ist, dann ist die Welt in Ordnung, wenn man bei ihr oder ihm ist. Ja? Und solche Dinge gibt es. Oder wenn man ein starkes Heimweh hat und dann ist man zu Hause. Zu Hause. So, und wir können uns gar nicht vorstellen, wie wunderbar es wird. Das Schönste in der neuen Welt ist die Gegenwart des Herrn. Ich will nicht so weit gehen, wie ich das einmal von einem gehört habe, der lag wohl im Sterben und dann hat man ihm gesagt, ja, weißt du, es geht ja für dich jetzt in die Gasse, in die Stadt mit den goldenen Gassen und all diesen wunderbaren Dingen. Und dann hat er gesagt, lass mich mit dem Plunder in Frieden, ich will nur zu meinem Herrn. Also das finde ich da auch ein bisschen krass, wenn der Herr sagt, das ist so wunderbar und herrlich. Aber natürlich steckt da die Wahrheit drin, dass das Entscheidende die Gegenwart Gottes ist, die alles erleuchtet, die alles in einem Licht erscheinen lässt, die alles wunderbar und herrlich macht. Ja? Nun kann man in diese Jesuswelt nicht ohne Jesus kommen. Und sie kann auch nicht ohne Jesus sein. Also das wäre jetzt nun das entscheidende Moment, um das mal von der anderen Seite zu sagen. Wenn wir Gott aus dieser goldenen Stadt nehmen, dann nützt uns das Gold und all die Perlen und was da ist, auch nichts mehr. Das Besondere und das Einzigartige ist die Gegenwart Gottes. Damit es einen Weg in diese Stadt gibt, musste Gott in diese Welt kommen. Weil der ewige Logos inkarnierte, konnte er den Leidensweg gehen, konnte er ans Kreuz gehen, konnte er die Schuld für die Schuld der Menschen aushauchen, konnte er auferstehen, in den Himmel auffahren. Und deswegen kann er auch wiederkommen und alles vollenden. Und so hängt alles zusammen. Fleischwerdung, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft, Errichtung der neuen Welt. Und das Ziel Gottes ist, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott möchte nicht nur, manche beten, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Mein Gott. Da wird alles gedolmetscht und gottgemäß verwendet nach Römer 8. Gott kommt mit so einem Gebet schon klar. Aber eigentlich ist es nicht richtig, dieses Gebet. Oder soll Jesus nachher wieder gehen, wenn wir gegessen haben? Ja, seid unser Gast. Aber wie gesagt, Gott kann das immer, versteht schon, was wir meinen. Das ist nicht, aber er soll nicht unser Gast sein, sondern Gott möchte bei uns wohnen. Und das ist in diesem neuen Jerusalem verwirklicht. Gott wohnt bei den Menschen. Aber damit er bei ihnen wohnen kann und sie kompatibel sind für die neue Welt, muss er in ihnen sein, in ihnen Wohnung genommen haben. Nur dann, durch die Umgestaltung, kann man die Herrlichkeit und das Licht und die Gemeinschaft mit Gott teilen und haben. Martin Luther King hat ja 1963 auf seinem Marsch nach Washington am Lincoln Memorial der US-Hauptstadt diese berühmte Rede gehalten, I have a dream that one day. Und hat er immer wieder, Sie müssen das mal im Original, kann man ja, wenn Sie im Internet zu Hause sind, können Sie es ja mal anhören. I have a dream that one day. Und dann hat er immer wieder, und das ist so eindrücklich, ja. Und das, wenn wir so das lesen vom neuen Jerusalem, denkt man auch, das ist ja alles wie ein Traum. Das ist alles wie ein Traum. Aber die Stadt gibt's. Die Stadt gibt's jetzt. Hätten wir Augen, wie Gott Augen hat, würden wir sie sehen können. Es ist nicht so, es heißt nicht, und dann entstand eine Stadt und die kam dann vom Himmel herab, sondern das neue Jerusalem, das Jerusalem droben, das unser aller Mutter ist nach Galater 3, das existiert schon. Und da haben wir schon eine Wohnadresse, Heimatrecht, Bürgerrecht. Ja, wir sind nur noch nicht umgezogen. Oder ein oder andere zieht vielleicht bald um. Und vom Umzug ist ja immer ein bisschen Bammel, ob alles auch gut geht. Aber wir haben ein tipptopp Umzugsunternehmen. Du brauchst keine Angst haben, du kommst an. Pfarrer sagte zu einem alten Bruder, alten Herrn in seiner Gemeinde, und sie wollen es wirklich auf ihre alten Tage noch wagen. Er wollte nämlich mit seinen 85 noch nach Kanada auswandern. Dann sagte er, ja, wissen Sie, mein Sohn ist doch schon seit 30 Jahren drüben, der hat eine gute Stelle und der hat alles tipptopp vorbereitet. Ich komme also in vorbereiteten Verhältnissen. So ist auch, der Sohn ist drüben. Der Sohn ist drüben. Der wartet schon, der ist schon alles vorbereitet. Ja? Ist wunderbar, neulich habe ich jemand geschrieben und unsere Adresse als Familie lautet ja Johannesstraße 14. Ja? Da meinte der Bruder, ob ich einen besonderen Draht nach oben habe. Ich habe es erst gar nicht verstanden, weil ja Johannes 14, 1 und 2 sagte der Herr, ja, ist gut, dass ich gehe, ich will euch Wohnung bereiten, ja. Ob ich da schon oben irgendwie sei, nee, ist eine ganz irdische Adresse, Johannesstraße. Aber fand ich schön. Wir leben in zwei Welten. Wir haben Bürgerrecht in der Welt droben. Und dort, wo unser Bürgerrecht ist, da ist auch unser Engagement. Also ist ja recht und gut, wenn man sich hier einbringt, das darf man auch und das soll man auch, nichts dagegen. Aber unser Hauptengagement ist für die Welt, die kommt, nicht für die Welt, die geht. Das ist unser Bürgerrecht. Eine wunderbare Welt, der auf dem Thron saß, so heißt es, Vers 5 sprach, siehe, ich mache alles neu und spricht, schreibe, denn diese Worte sind, ich ergänze jetzt mal, absolut wahrhaftig und gewiss. Es gilt ja für jedes Gotteswort, aber Gott betont es hier noch einmal in einer ganz besonderen Weise. Nun, diese goldene Stadt ist nicht der Schlusspunkt, aber ein besonderer Höhepunkt im Heilsplan Gottes. Wir haben ja Corona-bedingt noch einmal von Offenbarung 13, 17, 18, 19, 20 sind wir ja durchmarschiert. Sie haben es ja alle noch präsent, wenn Sie da waren, ja? Antichrist, Hure, Babylon, Senkwehen, antichristliche Zeit, das Wiederkommen des Herrn, die große Endschlacht, das Aufrichten des tausendjährigen Reiches, die Märtyrer, die tausend Jahre mit Christus herrschen und regieren, der Teufel, der tausend Jahre gebunden ist, dann nochmal losgelassen wird, Feuer vom Himmel. Letztes Mal haben wir gesprochen über den großen weißen Thron. Und jetzt, nachdem sozusagen die tausend Jahre Segnung auf der alten Erde vorbei sind, von der es dann im Millennium mehrfach bei den Propheten heißt, die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Und nach den tausend Jahren und nach der Rebellion kommt es dann zu dieser Katastrophe und dann heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Petrus sagt, diese alte Himmel und alte Erde werden transformiert werden durch einen atomaren, nuklearen Weltenbrand. Gott wirft ja nichts weg, sondern Gott verwandelt. Auch dein alter Leib ist ja Samenkorn und nicht Müll und Abfall. Und der muss auch nicht verbrannt werden, sondern der wird gesät. Das sind große Geheimnisse, denn wir wissen ja durch die moderne Physik oder ahnen es vielmehr, dass die materielle Seite der Dinge eben auch nur eine Seite ist und dass es eine Seite gibt, die wir bisher gar nicht sehen können. Also das bedeutet nicht, ich will das jetzt nicht zu mystisch machen, aber es bedeutet nicht, dass etwas, was wir materiell nicht mehr haben, nicht existiert. Das ist schon in der Physik so. Quantenphysik. ja, Energieräume, Teilchen in Energieräume, man kann es gar nicht festmachen. Und das sind große Geheimnisse, also nicht sagen, ja, aber da bleibt doch nichts mehr übrig und so weiter. Das bisschen, was wir sehen, liebe Leute, da schmunzelt Gott und sagt, naja, wenn ich so einen Blick hätte und mit zwei Augen durch ein Schlüsselloch gucken kann, dann würde ich das auch nicht sehen. Aber wenn er sehen würde, wie ich sehe, dann würde ich sagen, da ist sehr wohl noch was da. Also Gott macht keinen Müll, Gott transformiert, Gott verändert. Und das gilt auch für die alte Welt. Die geht im Weltenbrand unter. Und gleichsam wie in einer Arche werden die Seelen in unterschiedlichem Zustand, die Geistseelen und die Menschen und die Kreatur hinübertransformiert in die neue Welt. Und die wird jetzt in Offenbarung 21 beschrieben. Und das Besondere ist eben, es ist eine Welt mit der Gegenwart Gottes. Gott erfüllt sich selber einen Herzenswunsch. Er möchte bei den Menschen wohnen. Kennen Sie Leute, die von Ihnen sagen, oh nein, hoffentlich kommt der nicht. Schade, gell? Es tut ein bisschen weh. Manchmal stößt es ja auf gegenseitige Abneigung. Aber es tut ein bisschen weh, wenn einer mit einem nichts zu tun haben will. Wenn wir so mit den Augen Gottes in unser Leben schauen, würden Sie dann von sich behaupten wollen und ich von mir, dass Gott unbedingt bei uns sein wollte, weil er einen besseren und netteren und kompatibleren Menschen wie mich nicht finden wird? Nein, würden Sie nicht. Sie würden sagen, Hilfe, wie sagen es Jesaja und andere, Hilfe, ich vergehe. Wie kann das sein, dieser Ewige und ich? Das geht ja gar nicht. Und da sagt der Herr, weißt du was? Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich für dich mein Leben gegeben habe. Und weil ich dich liebe, will ich dich verändern. Und weil ich dich liebe, will ich ganz nah bei dir sein. Und Gott hat sogar einen Weg gefunden, in uns zu wohnen. Das können wir gar nicht so richtig. Wir können ja nur ganz nah beieinander sein. Wenn man jemanden mag, dann umarmt man ihn. Ja? Also wenn da irgendeiner aus einer schwierigen Situation kommt und aus so einem Bergwerksunglück gerettet wird, dann liegen sie sich in den Armen. Man will die Liebe, die Nähe, das Frohsein zum Ausdruck bringen. Man braucht es. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht es. Kommunikation, Nähe. Und Gott kann uns nicht nur in die Arme nehmen, sondern er kann in uns wohnen und wir in ihm. Und er freut sich darauf. Das ist sein Ziel. Ich will Wohnung machen. Das heißt, ich will ganz nah bei dir sein. Ich weiß schon, wie du bist. Für dich ist es vielleicht eine Überraschung, so im Lauf des Glaubenslebens, wie du wirklich bist. Bist du manchmal überrascht, so was für Boshaftigkeiten du doch auch in der Lage bist. Für mich ist das keine Überraschung. Das habe ich von Anfang an gewusst. Aber mein Ja zu dir steht. Das finde ich so wunderbar. Gott will bei den Menschen wohnen. Und dazu muss der in diese Welt kommen, wie die beiden Brüder, wo der eine Junge in einen Brunnenschacht gefallen ist und mit zertrümmerten Gliedern unten vor Schmerzen schreit. Aber der Feuerwehrmann, der Rettungsdienst, die konnten diesen Jungen nicht aus dem engen Schacht holen, weil der Feuerwehrmann der Rettungsdienst war zu groß, der passte da nicht rein. Und dann hat niemand die Gurte anlegen können, damit man ihn hochholen kann. Und dann hat der kleine Bruder gesagt, aber ich passe doch rein. Und da haben sie ihren Bruder runtergelassen und wurde gezeigt, wie er die Rettungsgurte anlegt und dann konnten sie den Bruder hochholen und konnten ihn retten. Aber es musste einer runtersteigen. Die konnten oben die tollsten Gedanken und Ideen und alles Mögliche haben. Es hätte alles nichts genützt, wenn nicht einer runter wäre in diesen Schacht. Und so hat Gott nicht eine Theorie von Rettung, sondern er ist runtergestiegen in den dunklen Schacht um unsertwillen. Also die Tempelidee ist ein Urgedanke Gottes. Ich will unter ihnen wohnen, nicht nur bei ihnen, sondern unter ihnen. Und im Beit HaMikdash, das so nennt man im Hebräischen den Tempel, da ist es vorgeschattet. Mit Heiligkeitsbereichen, mit Zugangsrechten, Gott kann man nicht einfach so begegnen, muss mich reinigen und solche Dinge, ja, da ist es vorgeschattet. Und deswegen wird Stiftshütte und Tempel und Priesterkleidung im Alten wie im Neuen Testament, die Offenbarung ist ja auch ein Tempelbuch, wird das so breit beschrieben, weil das das Modell ist für das Wohnen Gottes in der neuen Welt, unter den Menschen. Also wer Augen hat, die sehen, und Ohren, die hören, der sieht in der Beschreibung der Stiftshütte die neue Welt, bildhaft gesprochen. Gott wohnt unter den Menschen. Deswegen braucht es auch keinen wirklichen Tempel mehr, weil jetzt die ganze Welt ein Tempel ist. Übrigens, wir sind jetzt schon Tempel des Heiligen Geistes als Gesamtgemeinde und jeder Einzelne, der wirklich Christus im Herzen trägt. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann heißt es in 21,3, das war 2. Korinther 6, Vers 6, siehe da, Hütte ist jetzt eigentlich, Skene kann man auch mit Zelt übersetzen, aber hier geht es um ein dauerhaftes Wohnen. Also man müsste hier schon, das ist schon ein schwäbisches Haus, ja, also stabil und das steht, ja. Also noch viel mehr wie ein schwäbisches Haus. Die Amerikaner, die können ja manchmal, die haben ja so Häuser, die gibt's da immer noch. Ich war in Kalifornien mal bei einer Familie, die hatten auch so ein Haus. Wenn man da umzieht, also nicht alle sind so, aber manche sind so, dann kommt so ein Tieflader und dann wird das ganze Haus, hat keinen Keller, wird Huckepack genommen und wird 100 Kilometer weitergefahren, wieder abgestellt, angeschlossen, da wohnen sie im gleichen Haus weiter. Ja? Vielleicht übertrieben gesagt, wenn du eine Oma hast, die guckt nur ihre Lieblingssendung und wenn sie das nächste Mal in den Garten geht, ist sie ganz woanders. Hat sie gar nicht mitgekriegt, dass sie umgezogen sind. Ja, also das ist schon verrückt. Aber Gott, er will wirklich Wohnung nehmen bei den Menschen. Siehe da, die dauerhafte Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Offenbarung 21, Vers 3. Ich habe dieser Tage einem Rabbi geschrieben und damit man gleich mal eine Basis hat, habe ich ihm geschrieben, wissen Sie, wir glauben, dass Israel in dieser und in der kommenden Welt Gottes Volk ist und bleiben wird. Und wir warten auf den Messias, wie Sie auch auf den Messias warten. Ist und bleiben wird Gottes Treue. Er wird Ihr Gott sein. Also wir können nicht froh genug sein, dass Gott diesen Liebesdrang hat, dass Gott Liebe ist. Und so ist diese neue Welt der krönende Abschluss der Offenbarung. Noch einmal, das Entscheidende, das Wertvollste sind nicht die Perlen, ist nicht das durchscheinende Gold, sondern ist die Gegenwart Gottes, dass Gott in ihr gegenwärtig ist. Aurelius Augustin, er selbst ist Endziel unserer Sehnsucht, den wir ohne Ende schauen und ohne Überdruss lieben und loben werden. Vieles bleibt offen. Was machen die Knechte, die da geschildert werden, eigentlich genau? Jetzt mögen sie sagen, ah, da haben wir ja wieder so eine Stelle. Knechte, wir sind doch Söhne Gottes. Schauen Sie, da steht das Wort für priesterlich dienen. Also eigentlich müsste man übersetzen, wir werden Gott priesterlich, hingebungsvoll, als Gott geweihte, Gott gesegnete, aus Gottes Nähe kommende dienen. Das sind wir auch. Es steht nicht genau da, was sie machen. So wie eine Frau mir sagte, was wohl ihr Mann drüben jetzt macht, sag, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, da er nicht schläft und Gott keine schlafende Glieder hat, Christus keine schlafende Glieder hat, dass er an dieser Welt Anteil nimmt und dass er auch Aufgaben hat. Weil bei Gott gibt es keine Arbeitslosen. Und bei Gott gibt es kein Nichtstun, sondern da gibt es das Leben in Fülle, die Potenz. Wir sollen keinen Kontakt aufnehmen, aber ich bin überzeugt, dass die drüben wissen, was hier geschieht. Er selbst ist Endziel unserer Sehnsucht, den wir ohne Ende schauen, ohne Überdruss lieben und loben werden. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Man sagte mal, ein ausgezeichneter Theologe, Professor, will den Namen jetzt nicht nennen, Meer, da geht kein frommer Jude rein. Ich war ein bisschen erstaunt, so ein bisschen nachgedacht. Und tatsächlich, in der Bibel ist ja das Meer eher negativ. Das Meer ist das Begrenzende, das Meer ist das Bedeckende, die dunkle Tiefe, das Meer hat mit Totenreich zu tun. Und siehe da, in der neuen Welt gibt es gar kein Meer mehr. Ich sag mal, ich weiß nicht, wie das ist und ich bin auch kein Geologe, aber vielleicht ist in der Sintflut die Welt geschrumpft. Und dann treten die Berge auf und die Wasser unter den Landmassen sind nach oben getreten. Und in der neuen Welt ist vielleicht schon im tausendjährigen Reich, bei der neue Himmel, neue Erde, so meine, aber ist der Erdumfang wieder höher, größer. Weil es heißt ja, dass alle Hügel, alle Berge erniedrigt werden. Da gibt es gar nicht sowas wie Mount Everest noch. Und das Wasser ist wieder unterhalb der Landmassen. Nur so ein Gedankenspiel eines kleinen Predigers auf der Langensteinbauhöhe. Ich weiß das nicht, das steht auch nicht da. Aber es ist interessant, es gibt gar kein Meer mehr. Gibt's nicht. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Es ist schon da. Der Herr hat uns da Wohnung bereitet und auch Abraham nach Hebräer 11, 13 wartete auf diese Stadt, deren Baumeister Gott selbst ist. Es ist erstaunlich, was der Abraham alles schon so gesehen hat. Ich habe es neulich wo gesagt, weiß schon gar nicht mehr wo. Der wird ja als Glaubensvorbild genannt. Wir hätten ja gesagt, na, der hat doch von neutestamentlichem Glauben noch gar keine Ahnung. 2000 vor Christus. Stimmt nicht. Paradebeispiel des Paulus, Römer 4, Abraham. Abraham glaubte. Er sah meinen Tag und freute sich. Abraham wartete auf die zukünftige Stadt. Glaubensvorbilder, Hebräer 11, alles alttestamentliche Gestalten. Durch Glauben. Aber es heißt nie, durch Glauben haben sie nichts getan. Und damit ist Jakobus 2 auch schon erklärt. Durch Glauben. Die Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn waren. Und jetzt schauen wir mal, wie die Negativbeschreibung aussieht. Man kann gar nicht sagen, was ist, weil ihm da die Worte fehlen. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, das feste Haus oder die feste Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Kein Tod, kein Leid, keine Trauer, kein Schmerz. Nicht einmal ein eitriger Zahn. Nichts. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich sage immer, Ärzte, die in unserer Welt jetzt so wichtig sind, sind dann arbeitslos in der neuen Welt. Braucht man nicht. Ist überflüssig. Tut mir leid, Hanna, aber du hast dann andere Aufgaben. Ne? Aber noch wirst du ja gebraucht hier. Jeder ist ja froh, der einen Arzt hat, wenn es mal an ihn kommt. Ich finde das Bild des Abwischens der Tränen so wunderbar. Ist doch so liebevoll. Die Mama, die dem kleinen Vierjährigen, der mit dem Roller gestürzt ist, das Knie blutet, die Welt ist am Untergehen. Er schreit, als wäre das Ende aller Dinge gekommen. Und dann schnieft er noch so in den Armen der Mutter und sie nimmt ihr Taschentuch oder ihre Finger, wischt ihm die Tränen ab und tröstet ihn. Und das ist das Bild. Gott begegnet den Seinen liebevoll. Und er sagt auch, ja, in dieser Welt muss man weinen. In dieser Welt muss man weinen. Das weiß ich wohl. Und ich zähle all deine Tränen. Und es wird der Tag kommen, wo ich dir die Tränen abwischen werde. Eigentlich heißt sogar, er wird sie vertilgen. Das heißt, für immer abwischen. Wenn was vertilgt ist, ist verschwunden. Und nun folgt eine Art Regierungserklärung. Ist ja auch so, nächstes Jahr haben wir Wahlen. Und normalerweise ist es so, wenn dann eine parlamentarische Mehrheit im Bundestag vorhanden ist, dann wird ja erst der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin gewählt. Und dann ernennt sie die Minister oder schlägt dem Bundespräsidenten ihr Kabinett vor und er ernennt die Minister, werden dann alle im Bundestag vereidigt und so weiter. Und dann kommt die Regierungserklärung. In England ist ja noch mal schöner, da macht ja der Premierminister, der macht zwar eine Regierungserklärung, aber wer trägt die vor? Die Queen in dieser Speech, da in dieser berühmten Rede, ja. Aber sie liest genau das ab, was ihr Premierminister ist. Also echt so irgendwie, die Engländer sind schon süß, gell. mein Premierminister, aber er hat ja eigentlich die Macht, sie ist ja eigentlich Galionsfigur, aber sie ist natürlich Integrationsfigur. Also gut, nun sagen wir mal, es wird ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin nächstes Jahr, dann hält sie ihre erste Rede, das ist Bestandsaufnahme und Programm. Da stehen wir und da wollen wir hin. Ja? Das läuft gut, das läuft schlecht und das soll anders werden und so soll es werden. Das ist ja, weicht dann immer ein bisschen vom Wahlprogramm ab. Vorher ist man sozusagen direkt ins Paradies marschiert. So hat man den Eindruck, wenn man mich wählt, dann kommt man direkt gleich sozusagen ins irdische Paradies und danach heißt dann ja, ein bisschen Stacheldraht und so weiter ist schon noch da und auch Dornen und Disteln. Ja, da kommen wir in dieser Welt nicht drum rum. Und jetzt aber, da tritt der Herr auf dem Thron und der macht auch eine Art Ansage, eine Art Regierungserklärung. Aber das gilt. Das gilt. Zustandsbeschreibung haben wir schon gehört und dann jetzt die Zukunftsprogramm. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ist auch interessant. Indikativ Präsens. Das heißt, es ist ein Prozess, der jetzt startet. Ja, jetzt hätten wahrscheinlich die Mehrzahl der Christen, der wirklich bibeltreuen und echten Christen gesagt, na, jetzt wird ja nur noch festgestellt, jetzt ist gut. Nein. Also ganz übertrieben gesagt, da geht nochmal richtig was los. Da startet etwas. Ich bin das A und O, also Alpha und Omega, erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, Aleph Tav im Hebräischen. Das heißt, ich umfasse alles, ich bin der von Anfang an das Ende verkündigt und so weiter. Das steckt da drin. Ich bin der Allumfassende. Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Der Ewige als Ausgangs- und als Zielpunkt aller Dinge. Nun, diese herrliche Stadt wird beschrieben und man merkt, dass in der neuen Welt es immer noch Israel als Gottesvolk gibt. 12 Perlentore. Und was tragen die Tore für einen Namen? Die Namen der 12 Apostel. Also selbst da haben wir noch diesen Bezug, dann haben wir dieses neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, Höhe, Breite, Länge gleich, also ein Würfel oder eine Pyramide, ein Riesenteil. Und dann werden 5 Eigenschaften genannt der Stadt. Erstens kein Tempel mehr, denn der Herr ist ihr Tempel. Zweitens keine Lichtquelle mehr, denn das Lamm ist ihre Leuchte. Drittens, die Völker werden wandeln in ihrem Licht, das heißt nach der Ordnung Gottes. Dem habe ich heimgeleuchtet. Ja, das ist ein bisschen schroff gesagt. Da meinte man, also dem habe ich mal Bescheid gestoßen, wo es lang geht. Ja, der Meister vielleicht, dem Auszubildenden. Dem habe ich mal heimgeleuchtet, dass es hier nicht so läuft. So. Aber hier ist positiv. In meinem Licht wandeln heißt nach meiner Ordnung, nach meinen geistlichen Gesetzen. Es wird keine Nacht mehr sein. Wenn Sie mal schwer krank oder depressiv waren, wissen Sie, die Nacht ist besonders dunkel. Das ist ein dummer Satz, aber jeder weiß, was gemeint ist. Ist komisch. Der Mensch ist nicht für die Nacht geschaffen. Und sobald es hell wird, fühlt man sich etwas wohler. Kennen Sie das auch? Das sagte der frühere Hausvater Manfred Mössinger, der ja von Gott in ganz schwer nochmal rangenommen wurde die letzten Jahre. Das Schlimmste sind die Nächte. Und so eben kurz bevor es wieder hell wird. Aber dann, also es, allein äußerlich bringt das Licht ja psychisch eine Erleichterung. Und gehen Sie auch viel in die Sonne. Sie brauchen Vitamin D. Können Sie die Ärztin wieder fragen. Er hat schon seinen tiefen Sinn. Licht, und da wird es gar nicht mehr dunkel. Oh, ich freue mich so richtig drauf, ehrlich. Freue mich, wenn es nicht mehr dunkel wird. Es hat etwas Unheimliches, also rein äußerlich schon. Es bleibt Licht, vor allem auch in den Herzen. Keine Dunkelheit, kein Feindseliges, kein Finsteres. Man braucht keine Angst mehr haben. Und fünftens, nichts Unreines wird hineinkommen. Und jetzt kommt etwas in Kapitel 22. Sie merken, ich muss ja ganz viel weglassen. Das ist ja klar, ist ja eine ganze Welt. Wie soll ich eine ganze Welt in 45 Minuten beschreiben? Außerdem wird vieles gar nicht so genau gesagt. Aber da steht schon so viel da, das können wir gar nicht ganz fassen. Aber jetzt kommt etwas Erstaunliches. Wir denken ja manchmal so ein bisschen, die neue Welt, das ist so eine gefrorene, freezing glory, eingefrorene Herrlichkeit. So ist alles schön, aber so ein bisschen stockelsteif, ja. Also, vorher habe ich gesagt, dieser Spruch, man ist dort zu Hause, wo man den Bauch nicht einziehen muss, da steckt ja eine tiefe Wahrheit dahinter. Der Gemeinde ist, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und wo man nicht so sein kann, wie man ist, wo es steif und formell ist und vor allem auf äußere Dinge geachtet wird, da fühlt man sich ja nicht so richtig wohl, oder? Ja, schön wird so, ist auch bei vielen Feiern so, am Anfang ist irgendwie, aber wenn dann mal der erste Jackett ausgezogen hat, die Krawatte von sich geworfen hat, kriegen sie keinen Schreck. Also ich finde es jedenfalls, dann kommt eine gemütlichere Phase. Ja? Finde ich. Vielleicht sagen sie, es wird erst gemütlich, wenn er die Krawatte anzieht, aber gut. Und jetzt ist es so, dass diese Welt Gottes kein Stillstand ist. Das ist der größte Irrtum, den wir haben können. Wo Gott ist, ist Leben und ist Bewegung. Wenn sie ins Licht geht, geht es in die Potenzierung des Lebens. Wenn sie in Tod geht, geht es in die Reduzierung des Lebens. Je weiter von Gott weg, desto weniger Leben. Je näher bei Gott, desto mehr Leben. Je weiter von Gott weg, desto weniger göttliche Dynamik. Je näher bei Gott, desto mehr Dynamik. Und jetzt lesen wir ganz erstaunt, da geht, also ich sage mal, so umgangssprachlich, wenn man sagt, geht richtig die Post ab. Da ist gar nicht so eingefroren und alles so und die Englein tanzen und ja, schön ist schon, aber irgendwo auch ein bisschen langweilig irgendwann. Überhaupt nicht. Na, wenn es hier schon so schön kann, wenn man sie hier schon so gut unterhalten kann, bauen, kreativ sein, entwerfen, entwickeln, Garten gestalten, malen. Es gibt so viele Dinge, Begabungen, die Gott dem Menschen geschenkt hat. Was meinen Sie, was da droben erst sein wird oder beim Herrn erst sein wird? Das ist ja alles homöopathische Dosis hier. Da können wir die Gabe, die Gott dir gegeben hat, tue alles, was dir möglich ist, sagt die Weisheit Salomos. Wuchere mit deinen Pfunden. Alles, was Gott dir vor die Füße legt, zu seines Namens Ehre. Und was meinen wir, was wir oben, das ist keine Leistung, das ist Entfaltung des Lebens. Das ist so. Das ist das Leben in Potenz. Und darauf können wir uns freuen. Und jetzt geht's da los. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. Da fließt etwas. Wasser ist Bewegung. Klar wie Kristall, ausgehend vom Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte jeden Monat. Bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Therapie der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also eine vierfache Dynamik, die hier beschrieben wird. Es fließen erstens Lebenswasser, zweitens, es gibt 12-fach fruchttragende Lebensbäume, der Traum jedes Obstbauern. Wenn er nicht wegen Corona die Erntehelfer nicht reinkriegt. Ja? Aber ansonsten, 12-mal im Jahr, sich mal vorstellen, da kommst du ja kaum nach. Und das ist ja auch nicht nur irgendwie ein Delizius-Apfelbaum oder irgendein Kirschbaum. Günther, unser Gärtner, hat mich neulich erklärt, dass wir eine Zierkirsche im Garten hatten. Das wusste ich überhaupt nicht. Also, dass da irgendwelche Böppel da dran wachsen, das habe ich schon gesehen. Aber dass das eine Zierkirsche wäre, gut, kann man trotzdem nicht essen, ist egal. Aber das sind wunderbare Früchte. Dann werden in der vielfachen Dynamik des Lebens neben den Lebenswasser und den fruchttragenden Bäumen, eigentlich ist es nur ein Baum, der aber irgendwo überall ist, da werden die Nationen therapiert. Und also geheilt klingt jetzt vielleicht, oder ausgeheilt, so müsste man vielleicht sagen. Und dann gibt es Knechte Gottes viertens, die dienen und regieren. Es fließen Lebenswasser vom Thron. Der Thron ist das Zentralbild der Offenbarung. 50-mal wird der Thron im Neuen Testament geschildert. Davon 42-mal in der Offenbarung. Der Thron ist das Zentralbild. Von Gott kommt alles und zu Gott geht alles. Er regiert. Und von diesem Thron, der in der Offenbarung als Gerichts- und Richterthron geschildert wird, wird jetzt vom Lebensthron gesprochen. Aus ihm fließen, also aus Gott, von Gott fließen Lebenswasser, die alles neu machen. Wir haben ja schon im Millennium in Hesekiel die Schilderung, wie sich der Ölberg spaltet, noch in der Endzeit, und wie dann im Millennium, also wir sind jetzt so im tausendjährigen Reich, noch nicht neue Himmel, neue Erde, also noch eine Abteilung vorher, und da fließen ja auch schon Wasser. Kennen Sie das Bild mit dem Hesekiel? Das ist ja sehr komisch, wenn Sie einen Eimer Wasser ausschütten, je weiter der Eimer Wasser wegkommt, desto weniger wird das Wasser in der Höhe, weil es ist ja immer mehr verteilt. Oder wenn Sie das Schwimmbad von den Kindern mal auskippen, so Plastikbändchen oder sonst was. Je weiter es wegkommt, es wird ja nicht mehr, es wird immer weniger. Ja? So, jetzt ist dieses Lebenswasser da schon im Millennium, das ist seltsam. Der Prophet, der kann am Anfang, es sind noch die Knöchel und dann ist er schon bis zur Hüfte und am Schluss muss er schwimmen. Das Komische ist, das Wasser mehrt sich. Also es fließt und weiß fließt und je weiter es fließt, desto mehr wird es. Und dieses Wasser fließt ja dann durch den Ölberg, und wo kommt man hin, wenn man vom Tempelberg durch den Ölberg geht? Dann kommt man ans Tote Meer. Da fließt das Wasser runter und überall, sagt Hesekiel, wo das Wasser hinkommt, wird Leben sein. Und sogar dass diese Salzbrühe des Toten Meeres wird zu einem Garten Eden werden. Bis auf ein paar Tümpel. Süßwasser, da wird schwimmen. Fischernetze bei Engedi. Also wenn Sie jetzt da mit der Angel fischen gehen, dann sind Sie entweder besonders gläubig oder wollen bis zum tausendjährigen Reich da bleiben oder Sie haben einen Schuss in der Platte, denn da gibt's keinerlei Leben. Da gibt's keinerlei Leben. Aber da heißt Fischernetze. Fischernetze. Und im Millennium haben wir die Vorfüllung und in neue Himmel, neue Erde haben wir dann die Enderfüllung. Und dann gibt es da wunderbare, fruchttragende Bäume. Schon die Blätter machen gesund. Ich glaube ja, dass Gott eine natürliche Apotheke gegeben hat. Wir haben nur vielfach das Wissen verloren, was für was da ist. Ein bisschen wird es wiederentdeckt und so und hilft auch nicht gegen alles. Aber ich glaube, dass Gott vieles gegeben hat, was es wieder zu entdecken gibt. Also es gibt ja heute schon Pflanzen, die helfen bei bestimmten Dingen. Aber da, das sind ja ganz besondere, schon die Blätter. Da steht noch gar nicht dran, wer vom Lebensbaum ist. Da ist das wieder da, was im Garten Eden auch da war. Man kann vom Baum des Lebens essen. Die Nationen werden geheilt, werden therapiert, sie kriegen göttliche Speise, sie werden genesen. Und dann werden die Knechte Gottes dienen und regieren. Kein Sklavendienst, sondern Verehrung, Hingabe, priesterlich dienen. In Vollendung Genesis 1, ihr sollt die Schöpfung bebauen und bewahren, entfalten lassen, Wachstum hervorbringen, leben. Und wir wollen schließen, indem wir sagen, also in der neuen Welt gibt es keinen Stillstand. Wo Gott ist, geht's voran. Es gibt Potenzierung des Lebens, Leben will gelebt werden, Wachstum will wachsen, Entfaltung will sich entfalten. Mit Rückspiegel kann man nicht Auto fahren, außer man ein großer Künstler. Ich habe ja auch mal so Actionfilme, gell? Also ich gucke die nicht, ich habe das nur schon mal gehört. Und da fahren die dann rückwärts mit ihrem Ferrari oder Maserati, so wie ich nicht mal vorwärts fahren kann, ja? Mit 200 um die engsten Gässchen rum. Rückwärts, aber das ist ja nicht normal. Wenn du immer in den Rückspiegel guckst, kommst du nicht sehr weit. Und so gibt's Christen, die fahren immer mit dem Rückspiegel. Was war das früher? Und wenn ich denke, der damals, und was haben wir da, und noch ganz andere Lieder, und das und jenes und so. Ich meine, manches darf man ja feststellen, von mir aus. Aber ich sage doch, jammer doch nicht rum. Lebt doch jetzt, fangt doch an. Mir hat einer gesagt, ihr müsstet, ihr solltet, ihr. Das sage ich, ja, mach's doch. Warum? Wie? Ich sehe das nicht so, wie du das siehst. Aber wenn du das so siehst, dann mach's doch. Warum brauchst du mich, um das zu verwirklichen, was dir der Herr gezeigt hat? Mach's doch, es ist eine Glaubensschwäche, immer zu sagen, früher. Leb doch, fang doch an, geh doch voran. Auf jeden Fall, wo Gott ist, geht's voran, ist Leben, ist Dynamik. Man sieht ja schon, ich habe das schon öfters in den letzten Monaten gesagt, Gott hat uns nicht auf einen lebendigen Parkplatz gestellt, sondern auf einen lebendigen Weg. Auf dem Weg geht man normalerweise oder fährt. Auf dem Weg gibt's ein Ziel, da will man wohin, da steht man nicht rum. Und der Geist wird im Bild des Ruach, des Pneuma, des Windes gezeigt. Ein Wind, der nicht weht, ist kein Wind. dann ist Wind still, dann gibt es keinen Wind. Ein Mensch, der geistlich ist und stillsteht, den gibt es gar nicht. Ich bin ja ein Konservativer, bitte verpfeifen Sie mich nicht. Vielleicht einer der letzten in der Bundesrepublik Deutschland, die es noch gibt. Politisch meine ich jetzt. Naja, okay, aber Konservare, das ist ja kein Lebensprinzip. Früher war alles besser, am besten nichts verändern. Das ist nicht der Herr. Der Herr sagt, so, da stehen wir jetzt und jetzt geht's los mit uns beiden. Komm, halt Schritt mit mir. Henoch wandelte mit Gott, Noah wandelte mit Gott, hielt mit Gott Schritt. Das gilt persönlich, das gilt in der Gemeinschaft. Und Gott will vorangehen. Seine einzigartige Chance, dieses Leben, ist ein Geschenk. Das gibt's so später nicht mehr. Verherrlicht daher in jedem Fall Christus in eurem sterblichen Leib. Warum hat der Herr gesagt und unsere Seelen in diese Welt geschickt, wenn es doch nichts bringt? Natürlich bringt es was, das bringt das Entscheidende. Und so haben wir alle in dieser Welt einen Auftrag, einen Lauf, ein Ziel, das Gott in uns Gestalt gewinnen kann, Christus in uns Gestalt gewinnen, dass wir Dynamik haben. Und du sagst, na, ich muss nur noch festhalten. Gut, wenn du 3 Wochen noch hast, weiß ich nicht. Aber also, und wie wird man dynamisch? Man wird nicht dynamisch, also Sie können zu einer Schlaftablette 5-mal sagen, krieg meinen Hintern hoch, der kriegt sie trotzdem nicht hoch. Weil kriegt er sie hoch, weil sie kurz als Chef drohen oder als Dompteur die Peitsche schwingen, aber es zieht nicht weh. Er kriegt den Hintern, entschuldige, wenn ich das so sage, nur hoch, wenn er innerlich motiviert ist. Und was motiviert uns, was verändert uns, was bringt uns in die Gänge, was bringt uns in die Bewegung, was macht uns dienbereit, was lässt uns aus dem geistlichen Sofa aufstehen? Ich sage es Ihnen, das ist die Begegnung mit Jesus. Das reißt vom Hocker. Ich meine nicht eine Gefühlsaufwallung. Ich meine nicht, dass man Wunder wie und Aktion und Action und immer Bewegung, das meine ich nicht. Ich meine auch um die innere Bewegung, die innere Weite, die Herzveränderung, der Blick in die Welt, der priesterliche Dienst. Sie sagen, ja, ich weiß gar nicht, was mein Auftrag ist. Sie können den ganzen Tag beten. Und wenn Sie abends fertig sind, können Sie morgens wieder anfangen. Da haben Sie schon genug zu tun. Nehmen Sie mal unsere Gemeindeliste. Und beten Sie nur für jeden, der da drin steht, 1 Minute. Da sind Sie beschäftigt. Sind Sie beschäftigt. Ich gehe die manchmal so durch. So sieht aus Geburtstag und andere Dinge, ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber man hat genug zu tun. Man hat genug zu tun. Fließt etwas in unserem Leben. Mal eingefroren, stillgestanden, Jesus-Begegnung dynamisiert, verändert. Und da müssen wir nicht warten, bis wir ihn im neuen Jerusalem sehen. Und wenn Sie jetzt alt sind und sagen, ja, aber was soll ich noch machen? Ich habe neulich zu jemand an einer anderen Freizeit gesagt, weißt du, ihr älteren Geschwister, ihr tragt die ganze Gemeinde mit eurem Gebet. Oh, da legst du mir jetzt aber eine Last auf. Das ist aber so. Wir können da vorne gar nichts und die Gemeinde ist gar nichts, also menschlich jetzt gesprochen, ist gar nichts ohne die Gebete derer, die man vielleicht nicht einmal wahrnimmt in der Gemeinde. Gar nichts. Wunderbar. Dynamik, Segen, es darf fließen. Da kommt der Postbote, vielleicht ist der Einzige, der bei dir klingelt, am ganzen Tag. Ja, den kannst du so begegnen und so begegnen. Du kannst beim Bäcker so sein und so sein. Ich möchte es jetzt nicht auf das Banale so runterdrücken, aber ich will nur sagen, es ist überall, kann das Leben fließen. Mit Jesus kommt Dynamik ins Leben. Und diese Dynamik kann man nicht machen, die kann man nicht durch Motivation und es gibt ja so Motivationstrainer, wie kriege ich meine Belegschaft dazu, dass sie wieder Schwung haben und so, sondern aus der Begegnung mit dem Herrn. Und dann willst du auch. Einfach, kennen Sie das, wenn ein Mensch Sie so richtig im positiven Sinn begeistert, da wollen Sie einfach mit. Da wollen sie einfach mit. Und so kann uns Jesus ganz neu berühren. Und das möge er schenken. Und dann dürfen wir ganz bewusst auch das erleben, was in der neuen Welt nochmal ganz anders sein wird. Wasser des Lebens werden fließen, weil Christus das schenkt, weil er in uns wohnt und er segnen und heilen will. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du diese Ziele hast und dass nichts und niemand es verhindern kann, dass du deine Ziele erreichst. Was du sagst, das geschieht. Was du als Ziel gibst, das wird erreicht. Und wir danken dir, dass wir mit einbezogen sind. Wir danken dir für deine Liebe, für dein Nahesein, für dein Verlangen nach uns. Sein Wunder, sein Wunder. Aber du hältst uns nicht nur ganz nah, sondern du willst in uns wohnen und wir dürfen in dir sein. Und danke, dass wir wissen dürfen, es wird einst eine Herrlichkeit geben, die unaussprechlich ist. Sterben ist wie durch die Tür gehen in deine Welt und du wartest. Danke für diese Hoffnung. Danke für diese Gewissheit. Und nun schenkt, dass wir diese Zeit dieses irdischen Lebens nutzen. Das Wasser des Lebens von dir durch und aus unserem Herz fließen dürfen, dort, wo du uns hingestellt hast. Amen.